BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Bürokratie. Wir alle wissen es, Bürokratie schadet dem Standort Deutschland. Unternehmen klagen, Privatleute klagen, die Politiker versprechen Besserung und tun dann am Ende doch nichts. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, das kostet etwas Geld, kostet viel Nerven, das ist ja alles nicht so schön, aber das müssen wir eben hinnehmen, wenn die Bürokratie so ist. Doch, am konkreten Beispiel der Medizinbranche möchte ich heute aufzeigen, dass die Bürokratie eben nicht nur Kosten verursacht und Prozesse verlangsamt, sondern Innovation verhindert, die Heilungschancen von Menschen mindert, die Lebensqualität von vielen Menschen senkt und vor allem perspektivisch eine weitere wichtige Schlüsselbranche aus Europa vertreibt. Hintergrund dieser bestürzenden Entwicklung ist die sogenannte Medical Device Regulation der EU, kurz MDR. Die ist seit einigen Jahren in Kraft und sie hat das Ziel, eigentlich die Patientensicherheit zu erhöhen. Doch wie so oft gilt auch hier, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. In Wirklichkeit schadet diese Direktive Patienten und dem Standort Europa. Das ganze Thema wird viel zu wenig in der Öffentlichkeit diskutiert und genau darum machen wir das heute. Ich fand das spannend in der Vorbereitung. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Erneut eine Woche mit nicht so guten Nachrichten für die deutsche Wirtschaft. Spiegel Online berichtete Folgendes.
Bürokratie, hohe Energiepreise und Abgaben. Die Wirtschaft drängt die Regierung zu Entlastungen und prangert strukturelle Probleme in Deutschland an. Aktuelle Zahlen zum Industriesektor dürften diese Debatte befeuern, denn der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe sinkt weiter. Im März fiel er gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 0,4%, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Wettbewerbsposition der deutschen Industrie in der EU und auf den Weltmärkten verschlechtert sich laut dem IFO-Institut seit 2 Jahren. Die Forscher veröffentlichten Auswertungen aus ihrer monatlichen Umfrage. Innerhalb der EU berichten demnach die Unternehmen seit dem dritten Quartal 2022, dass sie bei der Wettbewerbsposition zurückfallen. Ähnliches gelte auf den Weltmärkten ohne die EU, wo diese Entwicklung schon im ersten Quartal 2022 begonnen hatte. Der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall warnt vor dem Verlust von bis zu 50.000 Arbeitsplätzen in der Industrie. Ich sehe bereits eine beginnende Deindustrialisierung. Es finden viele Verlagerungen statt, überall hin, sagte Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Und als ginge es nur darum zu bestätigen, wie schlecht es um den Standort Deutschland bestellt ist, kamen auch in dieser Woche sehr alarmierende Meldungen des Traditionsunternehmens BASF. Tagesschau.de berichtete Folgendes.
Der Chemiekonzern BASF hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr überall Gewinn gemacht, nur nicht in Deutschland. Zu hohe Energiekosten, zu viel Bürokratie und Überregulierung, klagt der Vorstand. Dies sei mitverantwortlich dafür, dass der Standort Deutschland immer unattraktiver werde. Die Folge? BASF spart und baut hierzulande Arbeitsplätze ab. Zunächst werden 11 Produktionsanlagen geschlossen, darunter auch eine recht neue sogenannte TDI-Anlage für die Herstellung von Schaumstoffen. Der Verlust rund 1 Milliarde Euro. Die Anlagen am Heimatstandort seien nicht mehr profitabel, so BASF. Gleichzeitig investiert das Unternehmen massiv in China.
Das sind natürlich schlechte Nachrichten, die aber niemanden verwundern dürfen. Matthias Zachert, der Vorstandsvorsitzende von Lanxess, hatte genau vor diesem Szenario in Deutschland in seinem Gespräch mit mir vor fast schon 2 Jahren gewarnt.
Ich spreche bei der Deindustrialisierung von diesem Zeitraum 2-3 Jahre. Die Betriebe werden jetzt runtergefahren. Deindustrialisierung, damit meine ich, in den anderen Regionen werden die Kapazitäten hochgefahren. Wenn hier geschlossen wird, in anderen Regionen hochgefahren die Kapazitäten hochgefahren werden, ist der Markt für Deutschland weg. Dann sprechen wir über den strukturellen Arbeitsplatzverlust, der da bleiben wird.
Jetzt gibt es sicherlich einige Stimmen, die sagen, das ist doch nicht so schlimm. Strukturwandel gab es schon immer und wir haben halt da nicht mehr die Chemie, sondern dafür andere Industrien. In der Theorie würde ich hier zustimmen. In der Praxis bin ich aber skeptisch. Denn es gibt viel mehr Wettbewerb auf der Welt. Das heißt, man muss als Land sich viel mehr Mühe geben, um in diesem Wettbewerb zu bestehen. Und wenn die Standortfaktoren schlecht sind, dann gehen Firmen weg, was nicht heißt, dass neue Firmen kommen oder Innovationen entsprechend gedeihen können. Genau das Thema, was wir nachher noch intensiver betrachten werden. Ein wichtiger Aspekt für die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ist bekanntlich die Bürokratie. So erschien Anfang Mai eine Umfrage des IFO-Instituts unter Ökonomen zur Lage des Standorts Deutschland. Titel der Studie: Perspektiven für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Reformvorschläge von Ökonomen. Und darin ist unter anderem das hier zu lesen.
Die Professorinnen und Professoren an deutschen Universitäten bewerten den Wirtschaftsstandort Deutschland im internationalen Vergleich durchschnittlich mit der Schulnote 3,4. Eine positive Wahrnehmung des Wirtschaftsstandortes drücken 22% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Davon haben 2% die Note sehr gut und 20% die Note gut vergeben. Mehr als die Hälfte der Ökonominnen und Ökonomen stellt dagegen ein mittelmäßiges Zeugnis aus. 38% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vergeben die Note befriedigend und 17% vergeben die Note ausreichend für den Wirtschaftsstandort Deutschland. In dieser Gruppe wird vielfach die Sorge geäußert, dass die Substanz zunehmend erodiert und der Standort Deutschland an Attraktivität verliert. Insbesondere die umfassende Bürokratie, fehlende öffentliche Investitionen, der Mangel an Fachkräften, hohe Energiepreise und mangelhafte Digitalisierung trüben die Bewertung.
20% der befragten Ökonomen vergaben die Note mangelhaft und 3% die Note ungenügend. Das sind erhebliche Anteile. Die Ursachen, die genannt werden, weshalb Deutschland so schlecht dasteht, sind auch jene, die wir an dieser Stelle im Podcast immer wieder thematisieren. Konkret zum Thema der Bürokratie kommen die Ökonomen zu folgender Einschätzung.
Kritisch wird die Verfügbarkeit von Arbeits- und Fachkräften sowie die Konstanz der Wirtschaftspolitik gesehen, die jeweils von 38% der Ökonominnen und Ökonomen als Schwäche bewertet wird. Gleiches gilt für Infrastruktur und Steuern, die von knapp der Hälfte als Schwäche gesehen werden. Besorgniserregende Werte erzielen die letzten vier Merkmale. Die Lohnnebenkosten sehen 60% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als eine Schwäche für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Bei der Digitalisierung sind es 67% sowie bei Energie und Rohstoffen 74%. Mit Blick auf Regulierung und Bürokratie sagen sogar 87% der Ökonomen, dass diese den Wirtschaftsstandort schwächen.
Bürokratie ist also der meistgenannte Negativfaktor, wenn es um den Standort Deutschland geht. Und darüber besteht bei den Ökonomen übrigens breite Einigkeit.
Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit den Noten mangelhaft und ungenügend nennen 94% Regulierung und Bürokratie, 92% Energie und Rohstoffe sowie 86% Digitalisierung als Schwäche. Auch bei den Ökonominnen und Ökonomen mit den Noten sehr gut und gut sowie befriedigend und ausreichend werden Regulierung und Bürokratie am häufigsten mit 68% bzw. 89% als Schwächen des Wirtschaftsstandorts Deutschland genannt.
Leider gibt es trotz der vielfältigen Versprechungen der Bundesregierung, die Bürokratie nun endlich abzubauen, keine Hoffnung auf Besserung. Ich erinnere nur an das Lieferkettengesetz, welches wir übrigens in einem der künftigen Podcasts ausführlich besprechen werden. Die Welt berichtete bezüglich der Bürokratie kürzlich Folgendes.
Insgesamt steigt die Belastung durch neue Gesetze und Vorschriften in Deutschland immer weiter an. So musste die Wirtschaft allein im Jahr 2022 fast 7 Milliarden Euro aufwenden, um neue Regulierungen zu erfüllen. Der jährlich wiederkehrende Aufwand stieg laut Statistischem Bundesamt in dem Jahr um 711 Millionen Euro für die Wirtschaft, um 526 Millionen Euro für die Verwaltung und um 103 Millionen Euro für die Bürger.
Das sind schlappe 1,3 Milliarden Euro Kosten in nur einem Jahr. Das ist sicherlich nicht wenig und passt so gar nicht zum Versprechen der Politik, doch die Bürokratie endlich abbauen zu wollen. Die Bürokratie kann übrigens wirklich zu den skurrilsten Ergebnissen führen, wie der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer vor einigen Wochen in der ZDF-Sendung von Markus Lanz zum Besten gab.
Diesen Klinikkomplex, der braucht dringend eine Erweiterung des zentralen Klinikbaus. Wir würden gerne loslegen. Ich würde auch die Baugenehmigung unterschreiben, aber dann komme ich ins Gefängnis. Warum? Weil dort ein Ornithologe als Patient einen seltenen Vogel zwitschern gehört hat, den Ziegenmelker. Ein einziges männliches Exemplar hat es sich zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig auf den Dächern des Universitätsklinikums zu singen. Deswegen ist dieses Gebiet jetzt Ziegenmelder-Habitat. Dort darf man nichts bauen. Wir können also die Universitätsklinik nicht bauen, weil sich ein Vogel die Eigenart ausgedacht hat, auf den Dächern des Klinikums zu singen. Dann sagt die Naturschutzbehörde, ihr dürft schon bauen, aber ihr müsst erst für den Vogel ein Ausweichquartier schaffen. Klingt nicht so schlimm, aber Ziegenmelker sind eine Offenlandart. Das heißt, die brauchen weitläufige Flächen, die sie durchfliegen können. Die stören sich an Bäumen. Also lautet derzeit der Vorschlag, 10 Hektar Naherholungswald hinter dem Klinikum fällen, damit der Vogel dort fliegen kann.
Aber weiß der Vogel, dass er dann dahin soll?
Eine gute Frage. Vielleicht würde er sich auch über ein weiteres Dach eines Klinikums freuen, habe ich mir auch schon gedacht. Jetzt haben die letztes Jahr den Vogel nicht mehr gesehen. Da dachte ich, eine Katze hat ihn erwischt. Problem gelöst. Nein, die Naturschützer sagen, wenn da mal ein Ziegenmelker war, und wir wissen, es war ein männliches Exemplar, es hat nicht gebrütet, es hat keine Nachkommen. Es gibt auch weit und breit sonst keinen. Dann ist das Ziegenmelker-Erwartungsland. Selbst wenn der Vogel da gar nicht mehr gesichtet ist, seit einem Jahr nicht mehr aufgetaucht, müsst ihr trotzdem so tun, als wäre er noch da und den Wald fällen.
Natürlich kann man hier eigentlich nur noch lachen. Man kann sagen, wegen ein paar Vögeln werden wichtige Bauvorhaben nicht durchgeführt. Man kann auch die Schultern zucken und kann sagen, na gut, deshalb geht die Welt nicht unter. Man könnte auch sagen, dass wir uns ein paar Milliarden Euro für Bürokratie doch leisten können. Es geht doch oftmals um einen guten Zweck. Also konkret den Schutz des Lebensraums von Vögeln. Das sehe ich zwar nicht so, aber meinetwegen, einige mögen das so sehen. Doch ich glaube, beim Thema Gesundheit haben wir alle Konsens, dass da der Spaß zu Ende ist. Dass bei der Gesundheit die Bürokratie nicht im Wege stehen sollte. Doch genau das passiert. Die Tagesschau berichtete im Februar über den Mangel an medizinischen Produkten aufgrund einer neuen EU-Regulierung.
Dieser kleine Patient ist vor 3 Monaten auf die Welt gekommen, mit einem schweren Herzfehler. Die erste Operation nach der Geburt hat ihm das Leben gerettet. Heute muss Professor Schubert alles kontrollieren und dabei wieder einmal improvisieren, weil wichtige Instrumente fehlen. Durch einen Zugang in der Leiste muss der Untersuchungskatheter zum Herzen geführt werden. Eigentlich bräuchte er dafür einen Katheter mit einem kleinen Ballon an der Spitze, der ganz leicht durch die kleinen Gefäße gleitet. Doch der ist gerade nicht verfügbar.
Ja, der Nachteil ist, dass ich etwas mehr mit einer nicht so geschützten Spitze im Herzen arbeite. Ich könnte das Herz zum Beispiel verletzen. Ne? Oder die Gefäße.
Unnötige Risiken eingehen müssen, weil die richtigen Instrumente fehlen. Das ist inzwischen oft Alltag für Professor Schubert. Grund ist eine neue Medizinprodukteverordnung der EU. Auch alle Produkte, die schon auf dem Markt sind, müssen nach den strengen Vorgaben neu zugelassen werden.
Das muss man sich vor Augen führen. Die EU-Bürokratie erweist sich nicht nur als Kostenfaktor, sondern zunehmend als Innovationsbremse, die im Extremfall Menschenleben kostet. Hier konkret das Leben des kleinen Babys. Das ist die direkte Folge der Medical Device Regulation, kurz MDR, der EU, die sogenannte EU-Medizinprodukteverordnung. Der Auslöser, die Zulassung medizinischer Produkte in der EU neu zu regeln, war der Skandal um krebserregende Brustimplantate. Damals hat eine Firma betrogen und wissentlich fehlerhafte Implantate geliefert, die diese schreckliche Nebenwirkung hatten. Nun hat man versucht, quasi die Patientensicherheit zu verbessern, doch ich bin skeptisch, ob die Verordnung dieses Ziel erreicht. Denn auch die beste Verordnung kann Betrug und kriminelle Energie nicht verhindern. Was jedoch erreicht wurde durch die Medizinprodukteverordnung, ist etwas ganz anderes. Nämlich eine massive Kostensteigerung für die Hersteller von medizinischen Produkten. Die Industrie- und Handelskammer hat Umfragen unter Unternehmen durchgeführt, wie die Medizinprodukteverordnung sich auswirkt. Diese berichten durchweg von erheblichen Kostensteigerungen im Zulassungsprozess von über 100%.
Es manifestiert sich die Einschätzung aus der ersten gemeinsamen Erhebung im Frühjahr 2022, wonach die Medizinprodukteverordnung nach wie vor nicht praxistauglich ist. Fast alle Betriebe, 97%, haben weiterhin Probleme bei der Umsetzung, insbesondere aufgrund der hohen Kosten und Bürokratiebelastungen. Unter den Herausforderungen steht mit 67% der Aufwand zur Anpassung der technischen Dokumentation ganz oben. Hier sind die Kosten im Durchschnitt um 111% gestiegen. Die für den Marktzugang erforderliche Zusammenarbeit mit benannten Stellen stößt laut Befragung ebenfalls auf erhebliche Hindernisse. Die Unternehmen verzeichnen an dieser Stelle durchschnittliche Kostensteigerungen von 124%. In 91% der Fälle sind es die kompletten Zertifizierungskosten, die den Ausschlag geben, Medizinprodukte vom EU-Markt zu nehmen. Gerade Nischenprodukte mit einem kleinen Absatzmarkt können nicht mehr wirtschaftlich vermarktet werden. Auch die Dauer der Verfahren verlängert sich für viele Betriebe drastisch. Bei 37% der Unternehmen ist die Verfahrensdauer sogar dreimal so lange wie vor der Medizinprodukteverordnung. In der Folge verzögert sich die Bereitstellung der Produkte massiv.
Nochmal zur Erinnerung. Wir reden hier nicht vom nächsten Mobiltelefon, welches einige Monate später auf den Markt kommt. Wir sprechen von medizinischen Produkten, die für Menschen, für Patienten von höchster Bedeutung sind.
In fast 20% der Fälle gibt es nach Angaben der teilnehmenden Unternehmen für die eigenen gestrichenen Produkte keine gleichwertigen Alternativen am Markt. Für Anwender und Patienten außerhalb der EU bleiben viele dieser Medizinprodukte jedoch weiterhin verfügbar. So vertreiben 58% der Unternehmen, die Produkte in der EU einstellen, diese weiterhin in Ländern außerhalb der EU, vornehmlich in den USA.
Und das Ganze ist nicht nur furchtbar für die betroffenen Patienten, sondern natürlich auch sehr negativ für den Innovationsstandort Europa.
Gerade die Situation der vielen kleinen Unternehmen ist besorgniserregend. Diese Unternehmen haben in der Regel weniger finanzielle und personellen Ressourcen zur Verfügung. 70% der Betriebe mit bis zu 49 Beschäftigten machten die hohen Zertifizierungskosten zu schaffen. In den Erwägungsgründen der Medizinprodukteverordnung werde zwar ausdrücklich erwähnt, dass auch die Belange kleinerer und mittlerer Unternehmen zu berücksichtigen seien, aber die Realität zeigt ein anderes Bild.
Die EU-Medizinprodukteverordnung schadet also dem Innovationsstandort Europa massiv. Zum einen können gerade kleinere Unternehmen die erheblichen Kosten einer EU-Zulassung ihrer Produkte immer weniger finanzieren. So habe ich kürzlich mit einem Start-up im Medizinbereich gesprochen, welches über ein Jahr auf die Zulassung warten musste. Das muss ich mir mal vorstellen. Das muss finanziert werden. Welches Startup kann sich das leisten? Und warum hat es so lange gedauert? Das lag unter anderem daran, dass der zuständige Mitarbeiter bei der mit der Prüfung betreuten Instanz zwischenzeitlich ausgeschieden war und daraufhin der gesamte Prozess von Anfang an neu begonnen werden musste. Natürlich wurde das betroffene Unternehmen darüber nicht informiert. Das Ganze ist nicht nur schlecht für Startups, sondern natürlich auch für mittelständische Unternehmen. Bei diesen Unternehmen schlagen die Kosten überproportional zu Buche. Die Folge? Wir fördern eine Konsolidierung der Industrie, weil Großunternehmen es sich besser leisten können, diese Prozesse zu durchlaufen. Und diese Großunternehmen sitzen oftmals eben nicht in der EU. Das heißt, Gründer werden eher in andere Märkte gehen und Großunternehmen werden immer mehr die Märkte dominieren und vor allem eben aus den USA heraus. Die Gründer gehen in die USA und die Großunternehmen aus den USA, aus dem europäischen Ausland, werden in Europa entsprechend Marktanteile gewinnen. Das ist sicherlich nicht in unserem Interesse. Aufmerksam geworden auf das Thema bin ich übrigens zum ersten Mal nach einem Vortrag. Damals kam ich mit einem Hersteller von Zahnimplantaten ins Gespräch und der berichtete mir von seinen Problemen. Er sagte, es lohne sich nicht mehr, Produkte in der EU zuzulassen. Er würde sich komplett auf den US-amerikanischen Markt konzentrieren, wenn es um die Zulassung von innovativen neuen Produkten ginge. Er sagte auch, dass es immer schwerer wäre, mit den großen Unternehmen zu konkurrieren, einfach deshalb, weil die Kosten explodieren würden. Einige Tage später erreichte mich dann die E-Mail eines Hörers. Und in der konnte ich ganz Ähnliches lesen.
Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, ich bin Prokurist und Gesellschafter eines Medizinprodukteherstellers für Wirbelsäulenimplantate der höchsten Risikoklasse, die es für Medizinprodukte gibt. Unser Kernprodukt ist eine Bandscheibenprothese, welche als weltweit einzige Bandscheibenprothese nachgewiesen die physiologische Bewegung der natürlichen Bandscheibe nachbilden kann. Einsatzzweck sind typische Bandscheibenvorfälle an der Halswirbelsäule, die häufig auch bei jüngeren Patienten auftreten. Nun zu meinem Anliegen. Die EU stellt Anforderungen an Hersteller von Medizinprodukten, die nicht einhaltbar sind. Von unseren 36 Mitarbeitern beschäftigen sich 7 nur mit der Einhaltung der Medizinprodukteverordnung. Früher lagen unsere Zulassungskosten bei weniger als 100.000 Euro pro Jahr. Heute sind die Kosten auf rund 1,5 Millionen gestiegen. Doch nicht nur das. Die Verfahren dauern sehr lange. Wir haben vor 2 Jahren unsere Akten eingereicht. Im Oktober 2023 haben wir Abweichungsberichte erhalten, da in den Akten bereits abgelaufene Dokumente referenziert wurden, was recht logisch ist, wenn die Bearbeitung der Akten 2 Jahre dauert. Ganz anders ist es in den USA. Dort gibt es eine kooperative Basis der Zusammenarbeit bei Zulassungsverfahren. Die Zulassung kostet kalkulierbare $10.000 und es gibt 90 Tage Frist, in der die FDA antworten muss. Tut sie das nicht, erfolgt die Zulassung automatisch. Dieses Thema erfährt in der Öffentlichkeit bis dato absolut keine Aufmerksamkeit, wird aber jeden treffen. Die Preise für Medizinprodukte werden um durchschnittlich 30% steigen müssen, um die regulativen Kosten abzufangen. Die Lage im Mittelstand ist dramatisch und der Wettbewerbsnachteil zu den USA enorm. Nicht nur die Bauern ersticken in Bürokratie, wir auch. Wenn Sie das Thema interessiert, freue ich mich über eine Nachricht.
Und wie Sie sich vorstellen können, hat mich das enorm interessiert. Und genau deshalb habe ich mit Nino Weiland, dem Hörer, gesprochen. Bevor ich zu meinem wirklich hochinteressanten Gespräch mit Nino Weiland komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Feature bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Nino Weiland.
Nino Weiland ist Prokurist der Firma NG Medical und hat Maschinenbau in Karlsruhe studiert. Bei NG Medical verantwortet Nino Weiland innerhalb der Organisation die technischen Produktentwicklungsbereiche, das Qualitätsmanagement und den Vertrieb in Deutschland. NG Medical ist ein Unternehmen mit rund 40 Mitarbeitern, wovon 15 Mitarbeiter im Bereich Produktentwicklung und Zulassung tätig sind. NG Medical ist sowohl in vielen europäischen Ländern, in asiatischen und lateinamerikanischen Märkten als auch in den USA mit einer eigenen Niederlassung aktiv.
Sehr geehrter Herr Weiland, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, vielen Dank. Freut mich auch sehr, in Ihrem Podcast dabei sein zu dürfen.
Vielleicht bevor wir einsteigen, vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären, was Sie eigentlich machen bei Ihrer Firma.
Ja, wir sind ein Unternehmen, das in der Wirbelsäulenchirurgie beheimatet ist. Das ist jetzt nicht unbedingt die Branche, die die meisten direkt auf dem Schirm haben. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie, sind im schönen nördlichen Saarland ansässig, direkt am Autobahndreieck A62 A1 und wurden 2012 aus dem Unternehmen AMT AG gegründet, was seinerzeit an die Firma Medtronic veräußert wurde. Und haben dann von 2012 bis 2017 Grundlagenentwicklung im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie und im Speziellen an bewegungserhaltenden Implantaten gemacht. Der Standard der Behandlung momentan ist ja immer noch die Versteifung. Das heißt, ein oder mehrere Wirbelsäulensegmente werden bei degenerativen Veränderungen versteift. Das kann entweder durch Cages oder Schrauben und Platten oder Wirbelkörperersatz passieren. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, als Firma für die Bewegungserhaltung zu stehen. Das heißt, unser Kernprodukt ist eine Bandscheibenprothese für die Halswirbelsäule, MOVE-C. Und MOVE-C ist ein Produkt, was in der Lage ist, die natürlichen Bewegungsumfänge, die die Bandscheibe in gesundem Zustand nachzuahmen. Das heißt, man kann eine degenerativ veränderte Bandscheibe entnehmen und solange die restlichen Strukturen noch intakt sind, insbesondere Bänder, ist es möglich, mit MOVE-C die Bewegungsumfänge zu erhalten und die durch degenerative Veränderung entstehenden Symptome, wie zum Beispiel Paresen, also Lähmungserscheinungen, zu beheben. Das ist unser Kernmarkt. Und daneben bieten wir auch für die klassische Behandlungsmethoden, also versteifende Implantate, an. Und das Ganze machen wir in Deutschland in einem direkten Vertriebsmodell. Das heißt, wir verkaufen als Firma direkt an Krankenhäuser, private Praxen und im Ausland, sprich EU-Ausland oder auch weltweites Ausland, geht es über Händler. Und in den USA haben wir eine eigene Niederlassung mit der NG Medical Inc. in Scottsdale, Arizona.
Okay, das heißt, die sind eigentlich in einem Wachstumsmarkt drin. Also ich nehme mal an, Leute werden älter. Wenn man älter wird, gibt es mehr Leute mit Wirbelsäulenproblemen. Und das heißt, es ist eigentlich ein wachsender Markt in einer alternden Gesellschaft, richtig?
Absolut. Gerade in Deutschland mit unserem demografischen Wandel. Für uns ist es eher als Firma jetzt erstmal positiv, als Gesellschaft erstmal negativ. Werden die Wirbelsäulen leiden häufiger. Aber wir sehen auch eine Zunahme an jungen Patienten, die mit unseren Produkten behandelt werden. Also die jüngste Patientin, bei der ich im OP dabei war, war 18. Und hat eine Bandscheibenprothese an der Halswirbelsäule gekriegt. Warum diese Tendenz da ist, lässt sich nicht unbedingt sagen. Es sind auch viele Frauen in jungem Alter, also von 30 bis 40. Gibt Vermutungen, aber es gibt dazu keine wissenschaftlichen Arbeiten, dass das vielleicht auch mit der Handynutzung und der Kopfhaltung zusammenhängt. Aber das ist eine reine Vermutung.
Okay, also Klartext, wer jetzt im Podcast hört, bitte Handy nicht am Ohr halten, sondern den Kopf weiterhin flexibel sein. Und ich mache immer so Yoga-Übungen, wo man den Kopf nach links und rechts und nach oben und unten drehen sollte. Vielleicht sollte man das in der Tat machen. Aber wir wollten ja eigentlich nicht sprechen über Prophylaxe für Wirbelsäule, sondern wollten eigentlich sprechen über Ihr Geschäft. Also eigentlich super Geschäft, wachsender Markt. USA haben Sie gerade erwähnt, haben Sie die Niederlassung, also in meiner früheren Beratungszeit, das ist natürlich jetzt lange, lange her, da war es eigentlich immer so, dass man gesagt hat, um Gottes Willen, USA ist ganz furchtbar, USA gibt es ganz viel Auflagen, da will man also jetzt nicht irgendwo gleich hingehen. Auf der anderen Seite war USA immer der hochprofitable Markt, ich nehme an, heute ist USA auch noch hochprofitabler Markt, aber wie ist das jetzt so eigentlich mit der Regulierung? Ich meine, eigentlich müssten doch alle happy sein, dass es sowas gibt wie Ihr Produkt. Aber Sie hatten mir schon mal verraten in unserem Austausch vorher, naja, irgendwie scheint doch der Bedarf zu sein, von der EU vor allem auch immer mehr zu regulieren. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was erzählen, wie das so abläuft, also, oder wo es überhaupt eine Rolle spielt, die Regulierung.
Also man kann momentan ganz klar sagen, dass der Status quo in den USA im Vergleich zu dem Status quo in Europa eine Wunschvorstellung für uns hier ist. Also der Status quo in den USA ist, dass es für uns zwei verschiedene relevante Zulassungsverfahren gibt, die sogenannte 510K. Bei der 510K gibt es eine Antwortfrist der FDA von 90 Tagen. Das heißt, in 90 Tagen kriegt man ein Feedback, ob das Produkt zugelassen werden kann oder nicht, mit konkreten Punkten, wenn es irgendwelche Abweichungen gibt, die behandelt werden können. Und es gibt das Ganze zu einem festgelegten Preis, der irgendwo bei $10,000 liegt. In Europa haben wir vergleichbare Produkte, haben wir dafür die Akten vor 2 Jahren eingereicht für die MDR-Zulassung. Alle Produkte in der EU müssen ja neu zugelassen werden, kommen wir bestimmt gleich noch drauf, weil es einen Wechsel gibt von der Medical Device Directive zu der Medical Device Regulation. Die Medical Device Regulation oder auf Deutsch Medizinprodukteverordnung oder wie ich sie nenne, Medizinprodukteverhinderungsverordnung, wurde 2017 in Kraft gesetzt und mit einer gewissen Übergangszeit und Auslaufen von alten Zertifikaten wird es jetzt gerade so richtig brenzlig auf dem Markt, weil jetzt die alten Zulassungen auslaufen und jetzt in Deutschland die Produkte fehlen, weil diese neue Verordnung einfach dazu führt, dass Produkte nicht mehr zu kalkulierbaren Kosten in einer kalkulierbaren Zeit zugelassen werden können. Es ist in Europa eine komplett unsichere Marktsituation.
Also die USA, habe ich verstanden, 90 Tage, $10,000. Und dazu müssen Sie dazu in den USA ansässig sein als Firma oder können Sie auch aus Europa als Importeur auftreten?
Wir müssen in den USA einen Representative haben, wie das auch in Europa üblich ist, der die Korrespondenz mit der FDA übernimmt. Das haben wir auch. Das ist in der Regel ein Berater, der das macht. Man muss nicht in den USA einsichtig sein. Wir können als deutsche Firma das Ganze von Deutschland aus machen und können auch direkt mit der FDA kommunizieren.
Das heißt, es in den USA gibt es keine Diskriminierung zwischen Inländern und Ausländern, sondern das ist ein wirklich offener Markt.
Ja, und es gibt sogar in Telefoncalls mit der FDA Kommunikation seitens der FDA, die sagen, kommt zu uns, ihr seid hier willkommen, vergesst Europa.
Gut, also das ist ja fast schon wie beim IAA, dass da versucht wird, angelockt zu werden. Jetzt kommen wir auf Europa. Also erstmal haben Sie gerade eben gesagt, 2 Jahre und unbestimmte Kosten. Jetzt wäre meine Frage, weil Sie zugleich auch gesagt haben, es gibt diese neue Verordnung, wonach alle Medikamente oder alle Produkte neu zugelassen werden müssen. Also haben wir gerade jetzt im Prinzip aufgrund der Umstellung ein Hiccup oder haben wir, was passiert da eigentlich? Also wir haben, vielleicht müssen wir das auseinanderhalten. Wir haben, zum einen haben wir diese Umstellung. Warum gab es überhaupt diese Umstellung? Was bezweckt die? Und wie wirkt die? Und ist die dann ursächlich dafür, dass es jetzt gerade länger dauert oder ist es eigentlich strukturell ein Problem, wenn Europa es länger dauert?
Sagen wir es mal so, vor der Umstellung hatten wir in Europa eigentlich ein gut funktionierendes System. Wir hatten die MDD, die Richtlinie 9342 EWG, die für die Zulassung in Europa maßgeblich war. Das wurde nationales Recht umgewandelt. Das heißt, in Deutschland das Medizinproduktgesetz, das MPG. Auf Basis dessen wurden Zulassungen gemacht. Und das hat auch über 20, 30 Jahre sehr gut funktioniert. Es gab ja in den 10er Jahren den TIP-Skandal, den Brustimplantat-Skandal von der französischen Firma, die dort mutmaßlich falsches Material oder minderwertiges Silikon in ihren Brustimplantaten verwendet haben, was letztendlich dazu geführt hat, dass die Aufsichtsbehörden in der EU sich berufen gefühlt haben, hier einzuschreiten. Letztendlich muss man sagen, was da passiert ist in Frankreich, war eine Straftat. Das war Betrug. Und Betrug lässt sich nicht mit noch schärferen Gesetzen für die Allgemeinheit verhindern, weil Betrug, wer kriminelle Energie hat, wird da weiterhin betrügen. Und wer sie nicht hat, der muss jetzt aufgrund dessen über eine Hürde springen, die so hoch ist und so teuer ist, dass sie für die meisten Firmen einfach nicht mehr darstellbar ist.
Aber warum müssen alle Produkte neu zugelassen werden? Ich meine, ich würde ja verstehen, wenn man für die Zukunft so etwas neu ändern möchte. Aber wenn man jetzt alle historischen Produkte, dann schafft man noch gleichzeitig den Effekt, dass man eben überlastet ist als Behörde.
Genau, das ist das Problem. Ein Großteil der Produkte wird vom Markt verschwinden. Wir waren relativ früh dran als Firma, die MDR-Akten einzureichen für die Zulassung. Wie gesagt, vor 2 Jahren. Wir warten heute noch auf unser Zertifikat. Jetzt könnten wir auf unsere benannte Stelle schimpfen. Ist vielleicht auch angebracht, aber im Allgemeinen ist unsere benannte Stelle sitzt genau im gleichen Boot, wie wir das sitzen. Nämlich sie hat die Aufgabe, alle Produkte, die in ihrem Kundenkreis sind, neu zuzulassen, die vielleicht in den vorherigen 20, 30, 40 Jahren zugelassen worden sind. Und das in einer Zeitschiene von 2, 3 Jahren mit viel höheren regulatorischen Anforderungen, das ist einfach nicht möglich. Das ist unter keinen Umständen möglich. Zudem haben wir auch gar nicht das Personal in Deutschland und in der EU, was imstande ist, auf diesem bürokratischen Niveau diese Regularien zu verstehen. Ich würde mich jetzt selbst als Experten in dem Bereich bezeichnen. Ich mache das Ganze jetzt schon seit vielen Jahren. Und selbst mir fällt es sehr schwer, die MDR und ihre Regularien zu verstehen. Und die MDR öffnet auch Tür und Tor für Willkür, weil viele Formulierungen darin komplett offen gehalten sind. Zum Beispiel, dass Dokumente für einen Dritten nachvollziehbar sein müssen. Was bedeutet das jetzt? Welcher Dritte? Sind Sie vielleicht der Dritte, Herr Dr. Stelter, der überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat und müssen das nachvollziehen? Ist vielleicht der Dritte irgendein Fachexperte? Wer ist der Dritte und was bedeutet das? Und das öffnet Tür und Tor für komplette Willkür.
Ich könnte Sie mir ein bisschen mal erklären inhaltlich, weil es klang jetzt ja so, dass die Anforderungen auch andere sind in der EU. Also zum einen haben wir diese Aktion, alles muss neu zugelassen werden, was natürlich Frage aufwirft, wie sinnhaft das ist in einer kurzen Zeit. Zum zweiten, wenn Sie jetzt die Prozesse vergleichen, USA hier. Ich habe gelernt, es dauert hier 2 Jahre und dort dauert 90 Tage. Ich habe verstanden, hier sind die Kosten unbestimmt, da sind die Kosten bestimmt. Inhaltlicher Art. Ich meine, jetzt könnten ja Kritiker sagen, ja, die USA machen Abstriche an der Sicherheit. Wo ich persönlich wieder sagen würde, gegeben das Haftungsrecht in den USA, wir kennen ja alle diese spektakulären Prozesse, hätte ich mir gedacht, so kann ich mir das nicht vorstellen. Also wie unterscheidet sich die Anforderung und wie sinnhaft ist diese Unterscheidung der Anforderung?
Die Anforderungen unterscheiden sich teilweise. Teilweise heißt es, man muss zwischen Produkten unterscheiden. Es gibt sowohl in den USA als auch in Europa eine Unterscheidung der Risikoklassen der Produkte. Im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie sind alle Produkte, die im zentralen Nervensystem in Kontakt kommen, jetzt auf der höchsten Risikoklasse in der EU, in der Klasse 3. Vorher waren die Implantate in der EU unter der alten MDD, waren diese Implantate in der EU 2B, Klasse 2B und teilweise Klasse 3. In den USA gibt es eine Unterscheidung dessen, ob es ein bekanntes Produkt ist, sondern wird dieses von der FDA auf eine sogenannte Großvaterregelung herabgestuft. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Cage ist ein Wirbelsäulenimplantat, was zwischen zwei Wirbelkörper kommt und nach Entfernen der Bandscheibe die Höhe hält, also im Prinzip eine verlorene Schale, wenn man so will. Und ein Cage ist in den USA ein gut bekanntes Produkt, eine well-established Technology, und wird dementsprechend dem 510K-Zulassungsweg zugelassen. Dieser 510K-Zulassungsweg funktioniert so, dass man die Äquivalenz zu im Markt befindlichen Produkten darlegt und mechanisch und biologisch die Sicherheit des Implantates darlegt. Das bedeutet, man braucht keine klinische Studie für die Zulassung. In Europa brauche ich für ein solches Produkt eine klinische Studie, nach jetzigem Stand der Technik. Und das Problem an klinischen Studien ist nicht die klinische Studie als solches, sondern das Problem an klinischen Studien ist, dass sie in Europa einfach nicht durchführbar sind, momentan in dieser Anzahl. Sie müssen sich vorstellen, alle implantierbaren Produkte müssen neu zugelassen werden. Alle implantierbaren Produkte brauchen klinische Daten. So viele Krankenhäuser gibt es gar nicht, die klinische Studien durchführen können.
Vielleicht gibt es sogar so viele Patienten wahrscheinlich gar nicht, wenn alle gleichzeitig alles ausprobieren müssen. Gott sei Dank gibt es nicht so viele Wirbelsäulenpatienten pro Jahr, hoffe ich mal.
Die würde man vielleicht noch zusammenkriegen, aber dann müssten wir noch wirklich alle, die da auftreten, in irgendeine Studie einschließen. Das ist einfach nicht möglich. Der zweite Zulassungsweg, der ist in Europa und in den USA eigentlich sehr vergleichbar. Das ist der Zulassungsweg der PMA in den USA, also der Pre-Market Approval, wo eine klinische Studie erwartet wird und verlangt wird. Und in Europa wird diese klinische Studie jetzt ja auch für alle Produkte verlangt. Das heißt, dieser Weg ist quasi äquivalent, aber, jetzt kommt das große Aber, in den USA gibt es die Möglichkeit einer sogenannten Pre-Submission. Ich kann vorab mit der FDA kommunizieren, was ich mir vorstelle, welche klinische Studie ich durchführen möchte, mit welchen Endpunkten, und kriege von der FDA ein ziemlich verbindliches Feedback. Okay, diese Studie mit diesen Endpunkten werden wir akzeptieren und das Produkt danach zulassen, wenn diese Studie zu einem Erfolg wird. In Europa gibt es dieses Feedback nicht. Im Prinzip gehen wir in Europa hin und sind auf dem Stand, dass die benannte Stelle nicht beraten darf, dass BfArM dazu keine Aussagen macht, weil es das BfArM auch nicht zulässt und damit der Ball zwischen BfArM und benannter Stelle hin und her gespielt wird und wir als Hersteller keine verbindliche Aussage von niemandem kriegen, ob eine Studie, die wir heute starten, in 5 Jahren zu einer Zulassung führen kann.
Ich müsste ganz kurz noch die Abkürzung erklären, was BfArM ist.
Das BfArM ist das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte.
Das heißt, Sie haben zwei Ansprechpartner. Sie haben nicht einen Ansprechpartner auf EU-Ebene, sondern Sie müssen auf EU- und auf deutscher Ebene vorgehen.
Auf EU-Ebene haben wir gar keinen direkten Ansprechpartner, weil wir haben ja in Europa ein System mit benannten Stellen. Das heißt, es gibt von der EU bzw. von der ZLG akkreditierte benannte Stellen, zum Beispiel der TÜV, der die Zulassung dafür hat, Medizinproduktehersteller zu überwachen. Das heißt, wir haben als Ansprechpartner unsere benannte Stelle. Das ist jetzt in dem Fall nicht der TÜV. Und für noch nicht zugelassene Produkte, die eine klinische Studie für die Zulassung benötigen, für Ethikfragen und Zulassung der klinischen Studie, ist das BfArM auch ein Ansprechpartner. Nur keiner dieser beiden sagt uns, wenn ihr eine Studie genauso durchführt, kriegt ihr in 5 Jahren damit eine Zulassung. Diese Aussage gibt es nicht. Das heißt, wir fangen heute quasi ins Schwarze an, eine klinische Studie zu machen und haben keine Ahnung, ob wir diese Millionen von Euro vielleicht umsonst ausgeben und nachher irgendjemand sagt, hey, so können wir es nicht machen, da hat uns das und das und das gefehlt.
Okay. Jetzt haben Sie vorhin erwähnt, 2 Jahre dauert das. Kann es nicht auch passieren, dass Sie einen Antrag stellen und dann wird der abgelehnt, weil man sagt, keine Ahnung, bestimmte Dokumente, die ihr eingereicht habt, sind veraltet? Also ist ja manchmal so, Sie müssen, wenn Sie irgendwo sich anmelden, gibt es ja manchmal Dinge, Sie müssen, was ich, einen Nachweis erbringen, der höchstens 6 Monate alt ist und dann ist aber der schon älter und dann ist, also das ist meine persönliche Erfahrung teilweise mit Finanzämtern. Ich meine, gibt es so ein Risiko auch oder sind Sie davor gefeit?
Lustigerweise passieren genau solche Dinge. Das heißt, man reicht vor 2 Jahren eine Akte ein und kriegt dann, nachdem nach 1,5 Jahren Bewertung jetzt die ganze Akte bewertet wird, dann gegebenenfalls Abweichung dazu, dass irgendwelche Dokumente jetzt veraltet sind, was nicht wirklich verwunderlich ist, wenn man vor 1,5 Jahren eingereicht hat. Da will ich aber, wie gesagt, unsere benannte Stelle auch nochmal in Schutz nehmen, weil die komplett vor Arbeit untergeht. Das heißt, die Ursache dafür liegt sicherlich nicht bei den benannten Stellen, sondern eine Ebene höher in der EU und nicht zuletzt auch in Deutschland. Weil viele deutsche Entscheidungsträger, mit denen ich auch gesprochen habe, aus der Politik immer verweisen, es ist eine EU-Entscheidung. Das ist für mich aber ein bisschen einfach, weil Deutschland ist der größte Nettozahler in der EU, hat den größten Einfluss auf die EU. Und sich aus der Entscheidungskompetenz rauszustehen mit dem Argument, das ist eine EU-Entscheidung und man könne da nichts tun, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen einfach.
Wäre mir auch zu einfach. Jetzt gehen wir mal in die nächste Frage. Jetzt, Sie gehen zweimal ins Rennen. Einmal in den USA, 90 Tage, 10.000 Dollar und in Europa unbestimmte Zeit, viele Kosten, ja. Jetzt sind Sie in den USA erfolgreich, Ihre Bandscheibenabstandhalter wird dazugelassen. So, kann man dann mit dieser Zulassung an Europa gehen und kann sagen, die Amerikaner haben es zugelassen, also geht es hier auch oder müssen Sie trotzdem den Prozess durchlaufen in der EU?
Nein, das geht nicht, man muss trotzdem den Prozess durchlaufen. Die US-Zulassung hat Qualität oder Bestand in anderen Märkten, aber nicht in der EU.
Ich mache jetzt nicht Ihre Firmenstrategie, aber dann würde ich mir überlegen, wenn wir sagen, was sind eigentlich die großen Märkte? USA ist ein großer Markt, der wahrscheinlich strukturell profitabler, brauchen Sie jetzt nicht zu kommentieren, wenn Sie das nicht möchten. Wenn ich in den USA zugelassen bin, viele andere Märkte erschließen kann außerhalb der EU, dann würde ich doch wahrscheinlich einfach sagen, ich mache es immer in den USA und in Europa. Da dünne ich mein Portfolio aus, weil ich kann eh nicht so viel durchbringen. Konzentriere mich auf 2, 3 Blockbuster. Also entweder, wo ich besonders viel Geld verdiene oder wo ich halt besonders Mengenvolumen loswerde, weil es da viele Fälle gibt. Und lasse den Rest außen vor. Ich meine, wie reagiert man da? Also neben drauf oder wie reagiert die Branche darauf? Ich will ja nicht unbedingt das jetzt dir sagen, nur wie siehst du es mal an?
Kann ich auch ganz gerne offen kommunizieren. Wir hatten letzter Zeit viele Strategie-Meetings firmenintern, was wir machen und wie wir es machen. Und aufgrund der extremen rechtlichen und regulatorischen Unsicherheit in der EU haben wir entschieden, dass Produkte mit einer Time-to-Market von größer 2 Jahren werden wir keine primäre Zulassung in der EU mehr anstreben. Wir gehen damit zuerst auf den US-Markt. Und wenn wir im US-Markt genügend klinische Daten gewonnen haben und damit sicher eine EU-Zulassung in vertretbarer Zeit auf vertretbaren Kosten machen zu können, werden wir das tun. Wir werden aber kein Produkt mehr primär in der EU zulassen, zum jetzigen Stand. Und Sie haben vollkommen recht, der US-Markt ist viel profitabler. Auf den US-Markt entfallen ungefähr 75% des Marktvolumens. Das Marktvolumen der Wirbelsäulenchirurgie sind etwa 10,4 Milliarden letztes Jahr mit einem Wachstum von 5,4%. Das ist also ein relativ starker Wachstumsmarkt, wovon die Untergruppe der bewegungserhaltenen Wirbelsäulenimplantate wiederum mit viel größeren Wachstumsraten bis zu 20% wächst. Und die Branche wird halt beherrscht von 3 großen Konzernen. Das eine ist Medtronic, Globus Medical und Stryker. Stryker werden vielleicht viele kennen, Medtronic wahrscheinlich auch, Globus Medical wahrscheinlich eher nicht. Und aus Europa heraus gibt es keine Großkonzerne, die diesen Markt beherrschen. Das heißt, das sind alles US-Konzerne. Und was wir jetzt auf EU-Ebene machen, ist die Nische, in der wir Europäer stark waren, nämlich Dinge, wie wir es tun, wie zum Beispiel eine Bandscheibenprothese oder andere Nischen, diese Firmen quasi abzuwürgen und aus dem EU-Markt zu verdrängen.
Ich finde es sehr interessant, weil ich hatte ungefähr zeitnah, als Sie mich kontaktiert hatten, hatte ich auch ein Gespräch mal am Rande einer Veranstaltung, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Und da hat mir jemand erzählt, eben im Thema Bereich Zahnimplantate. Und da hat er mir was Ähnliches erzählt. Er hat gesagt, dass eben diese Regulierung so zunimmt, dass im Prinzip auch die Kosten so hochgehen, dass diese Kosten der Zulassung letztlich nur die großen Unternehmen sich leisten können und dass quasi die EU auf diese Art und Weise auch noch die Konzentration in dem Markt befördert. Das fand ich jetzt auch sehr, sehr interessant. Wo er auch meinte, ja, die Konzentration befördern heißt im Klartext aber ausländische Wettbewerber bevorzugen.
Das Spannende, Herr Dr. Schelter, bei der Sache ist ja, wann, Sie sind ja der Ökonom, nicht ich bin Ingenieur, wann hat weniger Wettbewerb jemals zu höherer Produktqualität und niedrigeren Preisen geführt? Gibt es da ein Beispiel?
Also, sagen wir so, niedrigen Preisen eher selten. Man könnte natürlich, wir hatten ja mal eine Folge zum Thema Monopol, wo man gesagt hat, naja, gut, hat vielleicht hier Standard Oil dazu geführt, dass schneller investiert wurde. Infrastruktur kann man unter Umständen argumentieren. Aber am Ende war die Zerschlagung natürlich vollkommen richtig. Also vor dem Hintergrund temporär würden Ökonomen vielleicht sagen, ja, aber dauerhaft nicht. Aber es ist ein ganz anderer Fall, sicherlich nicht der Fall von Ihnen. Weil ich habe mir gerade gedacht so, okay, ich mache weiterhin meine Übungen für den Rücken. Denn als EU-Bürger laufe ich ja perspektivisch Gefahr, dass ich keinen Zugang habe zu den innovativsten Technologien, weil die hier nicht zugelassen sind?
Ja, nicht nur perspektivisch, sie laufen sogar Gefahr, wenn sie an Nischenerkrankungen leiden. Dazu gab es ja auch den ARD-Bericht, über den wir schon gesprochen hatten. Wenn sie an Nischenerkrankungen leiden, wie zum Beispiel Kinder, die ganz seltene Erkrankungen haben, wo sich jetzt schon die Rezulassung des Produktes unter MDR nicht mehr rechnet. Jetzt ungefähr laufen die Zertifikate aus. Diese Produkte werden jetzt nicht mehr verfügbar sein. Nicht in 5 Jahren, sondern jetzt. Und es sind auch ganz viele Produkte jetzt bereits am Markt nicht mehr verfügbar. Der Fall tritt jetzt schon ein.
Jetzt habe ich 2 Fragen. Die erste ist, das interessiert kein Politiker. Ich meine, Sie haben gesagt, Sie reden mit Politikern. Da kommt jetzt nicht einer und sagt, das ist ein Skandal.
Sagen wir es mal so, die, mit denen ich bis jetzt darüber gesprochen habe, das waren ein paar, unter anderem auch der letzte Ministerpräsident des Saarlands. Wie soll ich sagen, freundliches Kopfnicken, aber darüber hinaus passiert da relativ wenig.
Und das heißt jetzt für mich als Betroffener, wenn ich jetzt betroffen bin, muss ich in die USA gehen, mich da operieren lassen?
Ja, oder in andere Märkte, vielleicht Saudi-Arabien oder irgendwelche andere Märkte. Aber wenn man in die USA als Patient geht, muss man natürlich auch eine Stange Geld mitbringen. Das ist die andere Seite der Medaille, aber sie werden dort ziemlich sicher in den nächsten 5 Jahren eine bessere Versorgung kriegen als hier.
Wenn wir jetzt das zusammenfassen, sage ich jetzt, ich habe mit einer Bekannten darüber gesprochen, die meinte, ja, aber es ist doch gut, wenn wir gründlich gucken, gerade bei Medizinprodukten, dass eben der Patient geschützt ist. Wir kennen doch all diese Skandale. Es ist doch eigentlich gut, das zu machen. Jetzt ist für mich die Frage so ein bisschen, sind die USA zu sloppy? Also bräuchten wir also einen Weg, Mittelweg zwischen USA oder Europa oder sagen Sie nein, eigentlich spricht alles dafür, dass wir hier in Reaktion auf diese ganze Sache eigentlich das US-System übernehmen?
Ganz grundsätzlich, jedes Produkt, was an den Patienten, an den Menschen geht, muss möglichst sicher sein. Und ich glaube, dass, zumindest spreche ich da für uns als Familienunternehmen und auch andere Unternehmen in Deutschland, mit denen wir enge Beziehungen pflegen, wir alle da zu 100% dahinter stehen. Und dass größere Unternehmen nicht gleich höher qualitative Produkte sind, sondern wir als kleine mittelständische Unternehmen, von denen es in Deutschland sehr viele gibt, da spricht ja in Tuttlingen nicht umsonst von der Welthauptstadt der Medizintechnik, wo extrem viele Medizintechnikunternehmen kleinerer Natur ansässig sind, also kleiner 50 Mitarbeiter, wo Einzelpersonen immer in der Verantwortung stehen. Insofern kann man pauschal nicht sagen, dass eine Konzentration auf größere Unternehmen dazu eine höhere Produktqualität führen würde. Die Aussage ist einfach nicht zulässig. Und der andere Punkt ist, dass ein wesentlicher Punkt dessen, die Sicherheit im Feld sicherzustellen, die Marktüberwachung ist. Das heißt, nach in Verkehr bringen müsste es, ich sage müsste, weil es gibt es nicht, eine Möglichkeit geben, die Regulierungsbehörden Implantate und deren Sicherheit im Feld überwachen und besonders auffällige Implantate, wie eben dieses Brustimplantat, das Skalimplantat, andere Implantate, wie zum Beispiel Hüftimplantate, die man in Implant-Files in der ARD angesprochen worden sind, auffallen und Prüfungen bei den entsprechenden Herstellern gemacht werden. Das Problem ist aber, diesen Schuh der Marktüberwachung überträgt die EU mit der MDR auf die Hersteller. Wir als Hersteller sind für die Post-Market-Surveillance verantwortlich. Kann man fragen, wie sinnvoll das ist, wenn ein Hersteller sich selber überwacht. Der Grund dahinter ist wahrscheinlich, dass die EU genau weiß, dass sie es gar nicht kann. Wir haben in Europa keine Implantatregister. Wir haben in Europa keine digitalen Patientenakten, wo diese Daten verfügbar wären. Die Daten liegen einfach nicht vor für die Marktüberwachung. Es hat keine Behörde Daten für die Marktüberwachung. Und deshalb werden diese Pflichten auch noch auf die Hersteller übertragen, die das natürlich mal mit mehr, mal mit weniger Qualität machen. Grundsätzlich müsste ein Ziel sein, das ist aber eine ganz klare Sache, die Marktüberwachung ist Sache der Regulierungsbehörden. Und die Regulierungsbehörden müssen sich ein Instrument schaffen, diese Marktüberwachung darzustellen und diese Daten dann auch mit den Herstellern zu teilen, sodass Hersteller, die gute Produkte haben, auch wissen, wie ihre Daten sind. Was wir momentan machen, ist ein Fischen im Trüben und jeder Hersteller sucht sich Kliniken, mit denen er natürlich gut kann, weil welcher Arzt macht eine klinische Studie mit einem Hersteller? Natürlich der entweder der Firma relativ eng verbunden ist oder der ein monetäres Interesse dahinter hat, weil wer Arzt in einer führenden Position ist, ist nicht unbedingt durch ein großes, ausgeprägtes altruistisches Motiv dorthin gekommen, sondern durch Kampf, wie Politiker eben auch, wie jeder, der in Führungsposition kommt. Also wird er nichts tun, wo er seine Freizeit opfert, wofür er nichts hat. Insofern ist dieses ganze Thema Marktüberwachung, auch unter MDR, und das ist das Hauptthema der Sicherheit, ist komplett am Thema vorbei. Weil wir überwachen nicht den Markt, die Hersteller überwachen sich selbst mit exorbitant gestiegenen Kosten und das Ergebnis davon ist sicherlich nicht sonderlich valide, sagen wir es mal so.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass bei Ihnen immer mehr Leute mit der Administration der Zulassungsprozesse beschäftigt sind. Ich meine, wie viele Mitarbeiterkapazitäten binden Sie jetzt verglichen mit früher?
Also am Anfang, als wir gestartet sind mit der Firma NG Medical, die Zulassung beantragt haben, das war 2017, haben sich anfangs nur meine Wenigkeit um die regulativen Themen gekümmert. Dann kam noch Unterstützung, ich habe ein bisschen nachgelassen, aber sagen wir mal, es waren 1,5 Vollzeitstellen. Wir hatten damals ja etwa 42.000 Euro regulative Kosten im Jahr, 40.000 Euro, lassen wir es mal ungefähr so stehen und gehen einfach mal von der Basis aus. Von der Basis aus waren wir in 2023 mit ungefähr einem Faktor 3 gestiegen. Ich rede jetzt von externen Kosten und wir hatten intern von 1,5 auf 10 Personen aufgestockt. 10 Personen in einer Firmenstruktur, in der ungefähr 40 Mitarbeiter, Vollzeitmitarbeiter tätig sind, in den Bereichen QM, Regulatory Affairs und Clinical Affairs. Das heißt, das ist für uns als Firma ein gigantischer Kostenblock und als Gesellschaft auch nicht wirklich sinnvoll, weil wir reden die ganze Zeit über Kostensenkungen, Kostensenkungen, Kostensenkungen und wir beschäftigen jetzt 10 Leute, die letztendlich nicht produktiv tätig sind. Da will ich diesen Leuten jetzt gar nicht zu nahe treten, weil diese Leute machen uns ganz tolle und wahnsinnig gute Arbeit, aber sie erhöhen nicht den Wohlstand und sie bringen auch keinen Mehrwert für die Gesellschaft.
Und sie machen die Produkte am Ende auch teurer, logischerweise.
Genau, viel teurer, viel, viel teurer, weil wir reden von Stückzahlen. Gerade in Deutschland bei der Bandscheibenprothese reden wir von Stückzahlen von 4.000 bis 8.000 im Jahr. Das ist der Gesamtmarkt. Davon haben wir natürlich nur einen Teil. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, was ich Ihnen eben gesagt habe, an personellen Ressourcen, die da reingehen und was Menschen mit der Qualifikation verdienen, ist jetzt auch kein Geheimnis. Zumindest die Spanne ist kein Geheimnis. Dann können Sie sich vorstellen, was das als Umlage auf jedes einzelne Produkt bedeutet.
So, was machen wir jetzt damit? Also wir haben jetzt rausgearbeitet, es ist ein Problem. Es ist ein Problem, dass Sie sind nur exemplarisch für die ganze Medizintechnik. Gehen wir zu Herrn Lauterbach und sagen, Herr Lauterbach, ändern Sie die Gesetze. Herr Lauterbach wird sich sagen, was ändert von mir, weil der hatte ich Angst, weil der erste Skandal, der kommt, wird man sagen, da ist Lauterbach dran schuld, der hat die Gesetze geändert. Ich meine, gibt es einen Weg, wie wir quasi der Politik die Angst nehmen vor irgendwelchen Problemen und gleichzeitig aber die Bürokratie abbauen und die Prozesse beschleunigen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es muss eine Harmonisierung der Prozesse zwischen Europa und den USA erfolgen. Und die Harmonisierung kann nicht sein, dass die USA sich in Europa anlehnen, weil sonst gibt es dort auch keine Medizinprodukte mehr. Die Sache ist nur, wie und wer könnte das tun und anstoßen? Das Problem ist, dass das gesellschaftlich noch gar nicht so hochgekocht ist, wie es hochkochen müsste. Die Entwicklungszeiten unserer Branche sind sehr, sehr lang. Das heißt, wenn jetzt in einem, zwei Jahren medial bekannt wird, es fehlen jetzt die Produkte. Jetzt fängt es, wie gesagt, an. In einem, zwei Jahren wird es wahrscheinlich massiv. Bis dann gegengesteuert werden kann, sind 4 bis 5 Jahre weg. Das ist nichts, was in unserer Branche schnell geht. Eine einfache Entwicklung dauert 4 bis 5 Jahre, wenn ich keine klinische Studie dafür mache. Das heißt, es dauert sehr lang. Was ich damit sagen will, ist, es gibt keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt reagieren. Eine Forderung unsererseits ist, die MDR einfach komplett auf den Kopf zu stellen und alles, was über die Anforderungen der USA hinausgeht, für Standardprodukte auf das USA-Niveau abzusenken, also auf die Forderung, klinische Daten zu verzichten. Das ist der Hauptpunkt. Und diese Daten nachher im Feld oder den Herstellern zu geben, diese Daten nachher im Feld zu generieren und nicht vor Zulassung, weil das senkt die Kosten signifikant und ein davon ausgehendes viel höheres Risiko für die Patienten lässt sich auch nicht identifizieren, weil für diese Standardprodukte wurden, ich rede jetzt von mechanischen Standardprodukten wie Cages, Schrauben und so weiter, wurden für alle Testverfahren etabliert, wie die mechanische und biologische Sicherheit vorher bestätigt werden kann. Das heißt, wir reden nicht davon, dass wir da ein Riesenrisiko aufmachen. Und das nächste ist, die Neuzulassung aller Produkte im Markt, das ist nicht darstellbar. Was unter MDD zugelassen war, muss auch weiter zugelassen sein. Und kann gerne über eine Marktüberwachung danach nochmal korrigiert werden, wenn da irgendwo Produkte dabei waren, die vielleicht problematisch waren. Aber so wie das Verfahren jetzt ist, sprich alles neu zulassen und für alles klinische Daten, das sind die zwei Hauptpunkte. Das wird nicht funktionieren. Das wird den Medizinproduktestandort Europa, speziell in Deutschland, umbringen. Das funktioniert nicht.
Das ist eine Änderung, die kann sich vor der Europawahl wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Das ist wahrscheinlich ein Thema dann für nach der Europawahl, oder?
Wenn es überhaupt mal zum Thema wird, es kamen jetzt ja erste Stimmen. Es gibt sehr viele Firmen, die warnen. Es gibt sehr viele Branchenvertreter, die seit Jahr und Tag waren, gerade im Tuttlinger Raum, wo schon 2011, 12, als der erste Entwurf der MDR vorlag, die ersten mahnenden Stimmen hochkamen, dass das nicht umsetzbar ist. Bis jetzt hat es irgendwie keinen interessiert. Ich frage mich, wann und wo und was passieren muss, damit es auf EU-Ebene, auf deutscher höchster Ebene irgendjemand wahrnimmt und gegensteuert. So wie es auf jeden Fall jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wir haben immer einen höheren Kostendruck in der EU. Ganz wichtiger Punkt noch, den ich anführen möchte. Es wird hier immer so wahrgenommen, als wäre Deutschland ein Hochpreismarkt. Deutschland ist für Implantate ein Niedrigpreismarkt. Wir haben in Deutschland etwa ein Zehntel der Implantatkosten im Vergleich zu den USA. Das heißt, wir kriegen in Deutschland für ein Implantat etwa 10% dessen, was wir in den USA kriegen. Jetzt kann man natürlich sagen, in den USA sind die Vertriebskosten wesentlich höher, die Absatzkosten sind wesentlich höher. Ist alles korrekt, dennoch ist die Marge wesentlich höher. Und wir können es doch nicht leisten, wenn wir nur 25% des Weltmarktes haben, diesen Markt so abzuschirmen, dass keine Produkte mehr da sind, dass keine Hersteller mehr da sind und dass die Produkte, die noch am Markt befindlich sind, auch keiner Produktpflege mehr unterliegen. Das können wir uns doch einfach als Gesellschaft auch nicht leisten. Und der nächste Punkt ist, ist auch ein ganz elementarer Punkt. Die ganzen Hersteller, die unter MDR zulassen wollen, stecken ihre ganzen regulativen und F&E-Kapazitäten zurzeit da rein, irgendwelche Akten zu erstellen, wo in 3 Berichten, ein Beispiel klinische Bewertung, SSCP im SUR, das sind 3 Berichte, die jetzt eingereicht werden müssen. Und in diesen 3 Berichten steht das Gleiche drin in anderer Form. Da gehen die ganzen Kapazitäten rein. Aber da rein, ein Produkt wirklich sicherer zu machen oder Erkenntnisse aus dem Feld in das Produkt einfließen zu lassen, dafür sind gar keine Kapazitäten mehr da. Es geht gar nicht mehr um die wirkliche Sicherheit des Produktes und das Produkt besser zu machen. Es geht momentan eigentlich nur noch darum, 18 Berichte zu erstellen und in 18 Berichten stehen an 5 unterschiedlichen Stellen das Gleiche drin und alle Begriffe müssen passen und die Berichte müssen durchsuchbar sein und keine Ahnung was, um EU-Vorgaben zu beweihräuchern. Aber letztendlich das eigentliche Produkt, was wir wollen, einem Patienten ein sicheres Produkt zu schaffen, was in ausreichender Quantität, ausreichender Qualität oder zur Verfügung steht zu einem bezahlbaren Preis, das können wir nicht mehr gewährleisten.
Herr Weiland, das ist irgendwie relativ traurig alles. Also ich höre Ihnen jetzt zu Und kannst du nicht sagen, okay, unser Podcast wird doch gehört, vielleicht erreichen wir noch jemanden, um aufzurütteln, weil ich persönlich natürlich sagen muss, das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Wir wollen nicht haben quasi eine schlechtere medizinische Versorgung als Ergebnis der vermeintlich richtigen Absicht, die medizinische Versorgung besser zu machen. Das ist ja irgendwie der Widersinn.
Ja, das ist immer die Frage, zu welchen Kosten. Also man kann sicherlich alles so sicher machen, wie es irgendwie geht. Die Frage ist, was können wir uns als Gesellschaft leisten? Welchen Grad an Sicherheit können wir uns als Gesellschaft leisten und welchen Grad an Sicherheit sind wir als Gesellschaft bereit zu bezahlen? Man kann nicht nur bereit sein, jetzt will ich hier kein Autobeispiel anführen, aber man kann nicht bereit sein, einen Dacia zu bezahlen und einen Mercedes haben zu wollen. Das funktioniert nicht.
Vor allem haben wir dieses Problem, dass wir ja mit Wettbewerbern zu tun haben im Ausland, die ja mit deutlich besseren Wettbewerbsbedingungen agieren können und wir damit eigentlich, was Sie ja gesagt haben, nicht nur den Patienten hierzulande schaden, sondern vor allem auch den hiesigen Anbietern.
Und daneben müssen wir noch einen ganz anderen Punkt betrachten, der uns als Branche momentan sehr beutelt. Das ist die ganze Zuliefergeschichte. Wir haben in Europa eine sehr starke Industrie in der Fertigung und Herstellung von Instrumenten, gerade im Tuttlinger Raum, wo es ganz spezialisierte Firmen gibt, die unglaublich gute Instrumente fertigen. Wir haben aber die Situation, dass wir auch da mit dem allgemeinen bekannten Fachkräftemangel kämpfen. Wir auf der Supply-Seite Probleme haben, teilweise mit Rohmaterialien. Und auch diese Hersteller mit den Energiepreisen hier kämpfen. Das Thema haben sie schon mehrfach behandelt. Und was dazu führt, dass neben diesen ganzen Regularien, die wir gerade angesprochen haben, ein Trend da ist, dass diese Produkte oder immer mehr Produkte aus Niedriglohnländern und aus Niedriglohnbereichen, wie Instrumente beispielsweise häufig aus Pakistan, auf den EU-Markt kommen, weil die Hersteller sich bedingt durch den Preisdruck seitens der Klinik und den Preisdruck seitens der Vorlieferanten gezwungen sehen, irgendwo Einsparungen zu machen. Und das geht letztendlich auf die Produktqualität. Wir machen das zurzeit noch nicht. Alles, was wir anbieten, kommt aus Zentraleuropa. Wird aber sicherlich auf Dauer so nicht möglich sein, wenn diese Situation sich nicht ändert.
Wie ist generell Bestandort? Ich meine, ich habe mir vorhin überlegt, eigentlich müssten Sie doch Ihre Firma nach USA verlegen.
Da haben Sie vollkommen recht. Das wäre wahrscheinlich die logische Konsequenz. Jetzt sind wir hier gewachsen, haben hier ein tolles Team, was auch nicht so einfach ist aufzubauen, mit wahnsinnig engagierten und tollen Mitarbeitern, über die wir auch sehr, sehr dankbar sind. Und das in den USA aus dem Nichts aufzubauen, wäre sicherlich schwierig. Man ist ja hier als Person, als Familie auch irgendwo beheimatet. Dennoch, die rationell logische Konsequenz wäre, man verlässt dieses Land, was natürlich auf der, wie soll ich sagen, emotionalen Schiene dann durchaus etwas schwierig ist.
Ja gut, aber man kann ja auch anfangen, eben Produktionskapazität in den USA aufzubauen und quasi sein Team aufzubauen. Ich glaube, viele Unternehmen werden diesen Weg ja auch gehen den Weg ja auch schon, logischerweise, wenn die USA so viele Faktoren für sich haben. Schnelle Zulassung, hochprofitabler Markt, spricht alles für die USA.
Sie haben vollkommen recht. Deshalb haben wir auch für uns die Entscheidung getroffen, dass wir für Neuentwicklungen jetzt uns vermehrt auf die USA fokussieren und dort die erste Zulassung dieses Produktes machen. Haben ja auch eine eigene Niederlassung drüben, um direkten Marktzugang zu haben. Das machen wir alles. Nur ist der Punkt, das aus Deutschland heraus zu steuern, ist relativ schwierig, weil die Entwickler sitzen hier und ein gutes Medizinprodukt entsteht immer dann, wenn ein Ingenieur mit einem Arzt relativ eng arbeitet, der Arzt seine medizinische Brille einbringt, der Ingenieur seine technische Brille einbringt und dann für den Patient ideales Produkt entsteht. Und das ist natürlich schwierig, weil die Anforderungen in den USA ganz andere sind als hier, auch von der Ärzteschaft. Die Philosophie ist oftmals eine ganz andere. Das heißt, man kann nicht sagen, man entwickelt ein Produkt in Europa mit europäischen Ärzten und überträgt es in die USA und es funktioniert dort. Das ist nicht der Fall, sondern man muss dann entsprechend auch Entwicklungskapazitäten dort aufbauen. Das haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, muss man ganz klar sagen.
Ja gut, aber sobald Sie das tun, beginnt ja der Weg weiter in die USA. Ich meine, es ist relativ nah.
Also das ist, Sie fassen das relativ gut zusammen und Sie sagen auch, es ist frustrierend. Ja, es ist frustrierend und es ist für uns, vor allen Dingen für uns und unsere Mitarbeiter, die sich damit befassen, jeden Tag aufs Neue wieder frustrierend, weil auch eine extreme Willkür einfach dabei ist, extrem unterschiedliche Anforderungen von unterschiedlichen Personen, weil diese MDA einfach so geschrieben ist, dass sie von 10 Leuten 20 Mal anders interpretiert und gelesen wird. Und dazu, weil die EU das auch erkannt hat, jetzt jeden Tag ungefähr, also gefühlt jeden Tag, ist natürlich nicht so, aber sehr regelmäßig neue MDCG-Dokumente dazukommen, die die MDR erklären sollen. Das heißt, zu diesem Regelwerk, noch eine Zahl, die MDD hatte 43 Seiten, die MDR hat 175 Seiten. Und zu diesem Regelwerk, was ja jetzt schon den fast sechsfachen Umfang von vorher hat, werden jetzt nur noch Dokumente geschaffen mit wieder Tausenden von Seiten, um irgendwas zu erklären, weil es nicht verständlich ist. Und das ist für unsere Firma einfach unglaublich schwierig zu überblicken. Deshalb ein weiterer Punkt für uns, was uns wirklich helfen würde als Firma, wäre einfach mal ein Moratorium für neue Gesetze, Regularien, Regeln. Einfach nichts Neues, was besteht, kann man gerne zurücknehmen. Aber einfach mal für 3 Jahre nichts Neues mehr. Das wäre auch schon mal eine Riesenerleichterung.
Ja, und das, glaube ich, gilt ja nicht nur für die Medizintechnik, das würde, glaube ich, für alle Bereiche gelten. Insofern.
Ich höre Ihren Podcast ja oft sehr aufmerksam und da kommen ja viele Beispiele. Und ich glaube, so wie es unserer Branche geht, geht es momentan vielen Branchen. Und die Frustration, die wir hegen, hegt ja jeder. Also egal, ob das der Elektriker ist, der hier vorbeikommt, egal, ob das der Bauunternehmer ist, der hier vorbeikommt, da haben ja eigentlich alle relativ eine einhellige Meinung zu der momentanen Bürokratiewut in der EU.
Das können wir so auch nicht aufhören, lieber Herr Weiland. Wir müssen am Schluss noch was Positives haben. Dann sagen Sie mal Ausblick. Also gibt es denn richtig tollen medizinischen Fortschritt noch? Also wird das Leben für die Betroffenen, für Patienten in Zukunft deutlich besser werden? Ist da was in der Pipeline, wo man sagen kann, jawohl, der Fortschritt geht weiter und das ist ja auch ganz wichtig.
Absolut. Also diesen Ausblick gibt es natürlich. Wie eben schon gesagt, der Markt für bewegungserhaltende Implantate wächst. Das heißt, es werden mehr bewegungserhaltende Implantate implantiert, es wird weniger versteift. Und das ist erstmal aus unserer Sicht eine sehr positive Tendenz. Auch in Deutschland ist das eine sehr positive Tendenz und das wird in Deutschland auch noch ganz vernünftig vergütet im Vergleich zu anderen Märkten. Das heißt, es ist nicht alles sehr schlecht, das kann man gar nicht sagen. Es ist natürlich momentan damit ein Hammer da, der die Stimmung eintrübt, aber es ist nicht alles schlecht. Also es gibt immer mehr Patienten, die mit bewegungserhaltenden Implantaten behandelt werden, denen einfach noch eine gewisse Zeitspanne geschenkt wird, in denen sie sich weiter bewegen können. Und es gibt auch immer mehr Tendenzen zu neuen Operationsverfahren, das heißt minimalinvasive Operationsverfahren, um einfach weniger Kollateralschäden zu hinterlassen bei dem Zugang, insbesondere an der LWS. An der HWS ist das nicht so dramatisch, weil an der HWS wird in der Regel von vorne operiert.
Also HWS, Halswirbelsäule.
Halswirbelsäule, genau. An der Halswirbelsäule wird in der Regel von vorne operiert, das heißt, Sie haben einen Zugang, der vorne am Hals liegt und direkt hinter Ihrer Speiseröhre liegt die Wirbelsäule. Das ist nicht sonderlich weit. Das sind in der Regel, je nachdem, welche Figur jetzt ein Mensch hat, zwischen 4 und 7 Zentimeter. Und wo vorne unter der Haut entsprechend die Halswirbelsäule beginnt. Das heißt, dieser Zugang hinterlässt generell relativ wenig Kollateralschaden. An der LWS ist das was anderes, wenn man dorsalen Zugang hat, also von hinten kommt und hat vielleicht relativ adipöse Patienten, dann kann so ein Zugang schon mal deutlich tiefer sein, deutlich mehr Kollateralschäden hinterlassen und dann sind minimalinvasive Technologien sicherlich ein großer Fortschritt. Das heißt, die Branche macht dort Fortschritte. Es kommen Fortschritte an den Patienten, auch hier noch zur Zeit. Ich würde mir einfach wünschen, stellvertretend, glaube ich, für alle, die in unserer Branche tätig sind, dass auch in der Zukunft wir in der Lage sind, als Firmen unsere Innovationen, unsere neuen Produkte, unsere Verbesserungen an den europäischen, an den deutschen, an den hier beheimateten Patienten zu bringen und nicht nur an den US-Patienten.
Herr Weiland, das wünsche ich mir auch. Und ich hoffe, dass der Podcast, unser Gespräch, dass einen Beitrag leistet, dass er gehört wird und dass dann doch ein Politiker ein bisschen mehr als Nicken über hat und sagt, okay, ich gehe das Thema an. Herr Weiland, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und ja, hoffen wir darauf, dass es was bewirkt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Stelter, ebenso von meiner Seite. Ich hoffe auch, dass das ein bisschen Aufmerksamkeit erfährt, weil es letztendlich nicht nur uns Firmen betrifft, sondern wirklich jeden Einzelnen. Und danke Ihnen dafür, dass Sie dem Thema etwas Aufmerksamkeit verschaffen.
Das mache ich gerne. Halten wir fest, wir haben es zu tun mit einem enormen Bürokratieversagen. Die Kosten der Produkte müssen steigen, was die Budgets des Gesundheitssystems zusätzlich belastet. Patienten bleibt nicht selten der Zugang zu innovativeren Produkten verwehrt, was Heilungschancen reduziert und Lebensqualität kostet. Und die Medizinprodukteverordnung schadet natürlich dem Innovationsstandort EU. Kleinere Unternehmen können die Kosten nicht mehr tragen, was, wie schon angedeutet, die Konsolidierung der Industrie befördert. Gründer werden sich eher in anderen Märkten ansiedeln, allen voran in den USA, die in den vergangenen Jahren die Zulassungsprozesse medizinischer Produkte so umgestaltet haben, dass es zu einer deutlichen Beschleunigung der Verfahren gekommen ist. Deshalb lassen viele Unternehmen ihre innovativen Produkte zuerst in den USA zu. Die USA sind zudem noch der größere und deutlich profitablere Markt, weshalb es besonders attraktiv ist, dort die Produkte zuerst auf den Markt zu bringen. Es ist höchste Zeit für eine grundlegende Reform der Reform. Die wird übrigens versucht. Der Europaabgeordnete Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der Europäischen Volkspartei, hat der EU-Kommission entsprechende Vorschläge unterbreitet. Wir können alle nur hoffen, dass es schnell dazu kommt, bevor Europa eine weitere wichtige Industrie verliert und viele Menschen unnötig leiden. Bleibt mir, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Feedback und Anregungen und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche, wo wir der Frage nachgehen werden, ob es wirklich genügt, mehr Geld im Sozialsystem zu haben, um dem Aufstieg von populistischen Parteien zu begegnen. Ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.